Ja, ganz herzlich guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr jetzt auch, dass wir mit dem Gottesdienst für mich so innerlich so richtig starten, auch mit einer Predigt. Und ich freue mich auch mega, dass Freunde aus Bülach extra gekommen sind von unserer alten Gemeinde. Mega toll, die Verbundenheit. Ich kann jetzt schauen, ob er uns richtig behandelt. He? Einfach, dass er jetzt da schaut. Er hat schon gesagt, sie würde mich wieder zurücknehmen. Ich weiss nicht, ob das wirklich ernst gemeint ist, gell? Aber ja, cool, sind ihr da. Freut mich sehr, dass so viele da sind. Das ist ganz toll. Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das Leben mit Gott so könnte sein. Haben ihr vielleicht auch schon selber vielleicht auch gemerkt, oder mit anderen Menschen, die ihr geredet haben. Die einen haben das Gefühl, Gott ist so wie ein Sklaventreiber. Bei dem geht es nur um Leistung. Andere haben den Eindruck, der Glaube ist gut, dass du in den Himmel kommst. Aber sonst ist er eher langweilig. Vielleicht sogar sehr langweilig. Wieder andere meinen, bei Glauben, bei Gott, dort hört der Spass auf. Oder? Du musst noch mal vor der Tür lachen, wenn du kommst, ist dann ernst. So, dann habe ich jetzt Lachen gesehen dort. Würde ich nicht mehr hören heute. Das haben die einen, der hat den Eindruck, es ist so, oder? Wenn du einen Fehler machst, dann kommst du mit dem Stockeisen auf den Finger rüber, das klopft und tätscht. Und übrigens, da möchte ich gerade einen Einschub machen. Mir hat vor einem Zeitchen ein Ostschweizer mir als Zürcher einen Witz erzählt. Und ich habe gefunden, das passt jetzt vielleicht gerade noch so zum Einsteigen, um eben zeigen, dass man auch lachen darf in einem Gottesdienst. Und zwar geht es so. Dir ein Schulanfang nach der Ferien in der Tierschule. Da kommt die Tante und sagt, mein Papi, also was sie gemacht haben in der Ferien, erzählt. Und dann sagt die Tante, mein Papi kann gut fliegen, meine Mami kann gut fliegen, wir sind in der Ferien. Entschuldigung, ich sehe, das ist typisch. Die Tante ist gekommen und hat gesagt, mein Papi kann gut schwimmen. Meine Mami kann gut schwimmen, wir sind in der Ferien schwimmen. Dann kommt Bergdolo und sagt, mein Papi kann gut fliegen, meine Mami kann gut fliegen, wir sind in der Ferien fliegen. Dann kommt das Krokodil und sagt, mein Papi hat eine grosse Schnurre, meine Mami hat eine grosse Schnurre, wir sind in der Ferien auf Zürich. Haha. Genau. Ist aber schön, wenn man über sich selber lachen kann, oder? Also ich habe ihn auch sau komisch gefunden, ich habe mir sehr grölen. Ich dachte, ich muss dem jetzt gefallen, du, dem Ostschweizer. Und damit soll auch ein Vorurteil ausgeräumt sein, dass man nicht lachen darf in Gottes Familie. Ist gar nicht so. Ich möchte euch jetzt aber in eine Geschichte mitnehmen, die uns zeigt, wie Gemeinschaft mit Jesus prägen kann. Was da so ein bisschen in dieser Facette alles dazugehört. Und ich lese aus dem Johannes 12, genau, geht gleich nicht in dem Fall, da muss ich mich halt ein bisschen bewegen. Aus Johannes 12, Verse 1 bis 3. Und zwar steht da Folgendes. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, Martha bediente, und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl, es war echte, sehr kostbare Narde, und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Also wir sind da mit der Martha, Lazarus und der Maria mit Jesus zu Tisch. Sie haben Jesus zu ihr ein Festmahl gegeben. Und was ihnen nie im Leben in den Sinn gekommen wäre, einen Tag später ist Jesus auf einem Esel eingezogen in Jerusalem. 6 Tage später ist er tot im Grab gelegen. Das hätte jetzt nie gedacht. Und das Festessen, das hat in Bethanien stattgefunden. Bethanien, das liegt, wir sehen es da, etwa 3 Kilometer östlich von Jerusalem, ist also relativ nah, man kann es gut erreichen zu Fuß. Und dort haben eben die Geschwister gewohnt. Jesus war etwa mal dort. Er hat sie gern gehabt, die 3 Geschwister. Und das letzte Mal dort war, hat es ziemlich Aufruhr gegeben, Wirbel, weil er den toten Lazarus aus dem Grab geholt hat. Er war 4 Tage tot, er hat ihn aus dem Grab rausgerufen und es hat einen ziemlich gleichen Wirbel gegeben. Und jetzt sind dort also Menschen zusammen gewesen bei dem Festessen, wo die Auferstehungskraft von Jesus erlebt haben. Und die Menschen, die sind enorm bewegt gewesen über die Person von Jesus. Jesus hat sie angezogen, die Ausstrahlung, die er hatte, die Liebe, die ihnen entgegengekommen ist, von Jesus zu sich. Und sie sind so gerne dort bei ihm gewesen. Und für sie ist ganz klar gewesen, durch Beziehung zu Jesus haben wir ewiges Leben. Und auch, dass das ewige Leben mit dem irdischen Tod so richtig anfängt. Das ist auch der Grund gewesen, das ist auch heute noch der Grund, warum es sich lohnt, sich mit Jesus zu beschäftigen. Es lohnt sich total, auch sich auf ihn einzulassen. Und er kann nicht nur dein jetziges Leben reich machen, er kann auch deine Ewigkeit ins Paradies lenken. Das ist mega. Und das Paradies ist der Ort, wo du im wahrsten Sinn vom Wort glücklich ohne Ende bist. Ohne Ende. Und da gibt es keine Einschränkung von dem Glück. Nicht einmal das kleinste Läuschen kann mir über die Leber kräsmen. Das gibt es dort nicht mehr. Und jetzt sagt Jesus, ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Also wer sein Vertrauen ganz auf den Jesus setzt, der hat das ewige Leben. Wer seine Verfehlungen Jesus bringt, Vergebung in Anspruch nimmt. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, man kann auch viel sagen, wenn der Tag lang ist. Vor allem, wenn man Pfarrer ist. Stimmt. Aber es ist so, dass man den Jesus kann erleben. Man kann ihn wirklich erfahren. Vielleicht hast du es noch nie selber wirklich ihn erfahren. Und das macht so einen grossen Unterschied aus in unserem Leben. Und es gibt viele Menschen, auch gerade hier drinnen, die das erfahren haben. Und die drei Geschwister, die eben auch. Und die Gruppe feiert also ein Fest. Die Jünger werden jetzt hier in diesen Versen nicht erwähnt, aber sie sind auch dabei gewesen. Die sind immer dabei gewesen, wenn es etwas zu hobern gegeben hat. Das werde ich auch so einen. Und jetzt haben sie es zusammen gut gehabt. Und jetzt heisst es, von der Martha heisst es zuerst, dass sie Gäste bedient hat. Sie hat dient. Und die geübten Bibelleser, denen klingelt es da vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Es wird doch schon mal berichtet, dass Martha dient hat, wo Jesus dort war, mit den Jüngern auf Besuch. Aber dort war sie nicht ganz so glücklich, die ganze Sache, weil Martha ist wahrscheinlich mit einem Lichtgerät in den Kopf rumgelaufen und hat das Besteck ein bisschen fest abgestellt, dass alle gemerkt haben, dass sie am Arbeiten ist. Weil es hat sie gestresst. Weil Maria ist faul rumgehockt aus ihrer Sicht und sie hat alles alleine machen. Aber diesmal ist es anders. Diesmal scheint Martha zufrieden zu sein. Sie scheint ihr Besteck etwas feiner abzustellen, mit mehr Liebe, weniger Lärm zu verursachen. Sie ist irgendwo innerlich ausgeglichen. Sie nervt sich nicht über Maria, obwohl sie nicht mithilft. Wieder nicht. Wieder nicht geholfen. Aber es macht ihr nichts aus. Offensichtlich hat Martha eine ganz zentrale Lektion gelernt. Sie hat nämlich zwei Sachen sind ihr neu bewusst geworden. Erstens mal, sie hat jetzt dient aus einer Dankbarkeit heraus. Hey, überlegt mal, sie hat ihre Brüder verloren, ihre geliebten Brüder. Sie ist am Grab gestanden und ist getrauert und hat brüllt. Und jetzt ist er wieder da, weil Jesus ihn zum Leben erweckt hat. Und das hat ihre so eine tiefe Dankbarkeit geweckt und das hat sie jetzt zum Ausdruck gebracht im Dienen. Sie hat mit anderen Worten gesagt, Jesus, danke. Danke, danke, danke. Und das Zweite war, sie hat jetzt im Dienen Jesus vor Augen gehabt. Ihre Motivation war nicht mehr, dass Maria ihr hilft, dass ihr vielleicht ein Lobwort gibt oder einen Monatslohn oder irgendetwas, sondern sie hat geschwitzt und gekrampft für ihren Jesus. Ob allein oder mit anderen zusammen. Es war dann nicht entscheidend, sondern sie hat es wirklich für Jesus gemacht. Und wisst ihr was? Genau das ist auch für uns ein ganz wichtiger Schlüssel, wie wir zufrieden dienen können. Dort an dem Platz, wo wir sind. Dankbarkeit und Fokus auf Jesus. Dankbarkeit und Fokus auf Jesus. Und gerade das Zweite, es ist so eine geniale Erkenntnis, wenn wir checken, alles, was wir für Jesus tun, das können wir, also alles, was wir für Menschen tun, können wir für Jesus tun. Das ist das Grundprinzip aus der Bibel, das Paulus auch so bestätigt. Im Kolosser 3, 23, da heisst es, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Wenn wir das, die Wahrheit, wenn wir das vor Augen nehmen, in gewissen Moment, würde uns das helfen? Also mir enorm. Ich denke, es würde es mega helfen. Zum Beispiel im Geschäft. Sitzung, Teamsitzung, alle hoch um den Tisch. Und wer weiss, einer aus dem Team muss in sauren Äpfel beißen und eine ganz unbelebte Arbeit machen. Der Chef, ja, macht's. Alle schauen zu den Himmel auf. Und du denkst, oh, okay, Jesus, ich mach's für dich. Du meldest dich und alle denken, oh, der macht das. Du sagst, Jesus, ich mach's nicht gerne, aber ich mach's ganz bewusst für dich. Oder noch besser, für die, die Kurate sind, in der Ehe. Es ist eine so eine geniale Hilfe. Wir können Jesus dienen, indem wir unserem Ehepartner dienen. Boah. Liebe Ehepaar, habt ihr das gehört? Liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, du kannst Jesus dienen, indem du deinem Ehepartner dienst. Und zwar egal, was es ist. Es ist echt mega. Du musst also nicht irgendwo zuerst dich irgendwie als Pastor wählen lassen, um Jesus zu dienen. Oder in ein Team hineingehen, in der Gemeinde. Du kannst anfangen, wenn du geheiratet bist, beim Ehepartner. Und mir hat das hier wieder schon geholfen. Ein bisschen. Also, meine Frau macht es mir sehr einfach, ihr auch dort und da mal zu dienen, zu helfen. Aber das klassische Beispiel, das ist einfach schon gleich, oder? Dario und ich, wir legen uns ins Bett, so am Abend. Und dann so meistens, ja, es kommt so eine wohltuende Müdigkeit über einem. Alles wird so schwer, Glied, Därm, und kannst fast ein bisschen Finger nicht mehr lupfen. Lange Knabber zum Decke zu decken. Und dann denkst ah. Und dann höre ich die Stimme von Dario und sage, oh, ich habe den Lippenpomade vergessen. Und dann Stille. Und mir ratter, 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 ratter. Und irgendwann, okay, Jesus, ich mach's für dich. Ich habe dann aufgehört, die Lippenpomade holen. Ich gebe zu, ich mache das immer sehr freudig. Aber zum Glück ist es dunkel gesehen, mit meinem Gesichtsausdruck nicht. Aber echt im Fall, das hilft. Und ich bin überzeugt, Jesus wird mir ein paar Mal Danke sagen im Himmel, dass du mit der Lippenpomade etwa 50 Mal geholt hast. Und natürlich, also das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber einfach zum Zeigen, oder, das hilft effektiv. Wie geht es dir so im Dienen für andere? Wie geht es dir? Ich meine, die einen haben das im Blut, effektiv im Blut. Ist eine Gabe, eine Geistesgabe, die einen haben. Toll, würde ich auch gerne haben. Aber für die, die das nicht haben, hilft das, dass wir in bestimmten Momenten Jesus bewusst vor Augen nehmen und sagen, okay, Herr, für dich mache ich es. Okay, dann gehen wir wieder zum Lazarus. Das hat der Lazarus gemacht, von ihm heisst es, der hat es besonders streng gehabt. Der ist ja zu Tisch gelegen mit den anderen. Das ist also typisch. Also, wir könnten meinen Macho, aber das tun wir jetzt ihm nicht unterstellen. Es tut nicht schlecht. Sie sind zu Tisch gelegen. Bei festlichen Anlässen ist es so gewesen, dass man so niedrige Tische in der Mitte hatte und rundum mit Polster abdeckt. Und dann sind die Leute, die Gäste, sind drauf gelegen, so mit dem linken Ellbogen abgestützt und mit der rechten Hand haben sie zugelangt. Genau. Und die sind so zusammen gewesen. Die Füße sind dann so vom Tisch weggestreckt gewesen. Das ist noch nett, oder? Dass man da den Käse auf dem Tisch hat, nicht so den Füße am Boden. Auf jeden Fall, ist man so dort gewesen. Und jetzt können wir uns das mal bildlich vorstellen. Wie Jesus, der Lazarus und die 12 Jünger so dort um den Tisch gewesen sind. Und die haben es fröhlich gehabt. Das war ein Festmahl gewesen. Vielleicht hat der Lazarus ein Lämmchen geschlachtet und sie haben ein Lammschigo genossen. Ich weiss es nicht. Einfach geplaudert haben sie. Und ich habe mir überlegt, über was haben die eigentlich geschwätzt? Ich meine, das steht ja nicht im Text, wir wissen es ja nicht, aber auf jeden Fall, was wir wissen, das war kein Lehrgespräch gewesen, wo die Hörer zu Füßen von Jesus gesessen sind und nur gehört haben und gestaunt haben über die Lehre, sondern es war ein fröhliches Austauschen miteinander. Ich habe mir überlegt, vielleicht hat der Lazarus erzählt, wie er das erste Mal nach der Auferstehung in die Bäckerei rein ist und der Bäcker hinter der Theke in Ohnmacht gefallen ist, wo er dann gesehen hat, zur Tür gekommen. Und Jesus hat wahrscheinlich herzhaft gelacht, wenn er das erzählt hätte. Also der hat auch lachen können. Und sie haben austauscht und haben es lustig gehabt. Und vielleicht hat der Lazarus auch gefragt, Jesus, wie hast du eigentlich gehabt, wo du im neuen Himmel gewesen bist, bei deinem Vater? Wie war das dort gewesen? Also das ist hypothetisch, gell? Aber wenn er das gemacht hat, was Jesus für eine Antwort gegeben hat, mega interessant wäre das gewesen. Genau, so sind sie so zusammen gewesen. Und das ist eine besondere Art von Gemeinschaft, die es bei Jesus auch gibt. Und die gibt es nicht nur, die ist sehr wichtig. Ich könnte mir vorstellen, die ist wichtiger, als uns bewusst ist. Die Art von Gemeinschaft. Unbeschwerte Zeit mit Jesus verbringen. Ohne Leistungsdenken im Hinterkopf, ja, jetzt sollte ich noch das und dieses im Blick auf den Glauben oder auf Jesus. Einfach ihn geniessen. Sein Angesicht suchen, ohne konkretes Ziel haben. Wenn man vielleicht ein Anliegen hat, das man möchte bringen. Und da geht es also in dieser Art von Gemeinschaft geht's nicht um Fürbit oder Bibelstudium. Und ihr werdet noch merken, Fürbit und Bibelstudium, das ist für mich etwas vom enorm Wichtigen, vom Wichtigsten überhaupt. Aber da geht es jetzt nicht genau um das. Es ist vielleicht ein fließender Übergang. Aber es geht vor allem einfach auch darum, vor Jesus zu kommen und das Herz zu teilen. Und vielleicht auch nicht nur immer in genau diesen gewisse Zeitvorgaben, stille Zeit am Morgen zwischen dann und dann und dann der Weg und wenn es Zeit ist, hört man auf, sondern irgendwann unter dem Tag, wo man die Möglichkeit hat und sich nehmen kann. Und darunter fällt sicher auch, dass man uns dann bewusst macht, wer wir vor Jesus sind. Dass man das ausspricht, obwohl man es ja genau weiss, aber man spricht aus, was Jesus für mich ist. Dass ich mache das viel, dann manchmal stehe ich auch, dann bin ich auf den Knie oder dann mache ich meistens die Augen zu und stelle mir vor, ich bin jetzt vor dem Thron Gottes. Also ich stelle mir nicht irgendeinen Gott vor, ich stelle mir einen Thron vor und weiss, darauf ist Gott und ich darf vor ihm sein. Und er schaut nur mich an. Und ich bin ihm so wichtig, bin voll im Zentrum. Und dann kann ich mir bewusst machen, wer ich in ihm bin. Und indem ich so Wahrheiten bete, laut oder in Gedanken, macht das etwas mit mir. Das fängt an, mich innerlich zu fühlen auch. Wie oft nehmen wir uns Zeit für solche Art von Gemeinschaft, so fröhliches Zusammensein mit Jesus, ohne Abhandlung von Traktanten, Gebetsanliegen oder so. Eben was auch wichtig ist, dass er seine Zeit hat. Wie oft nehmen wir uns Zeit, Jesus zu geniessen? Und ich will das nicht irgendwie sagen, um irgendein schlechtes Gewissen wecken, sondern einfach auch zum sich mal hinterfragen, ja, stimmt eigentlich, wie ist es eigentlich bei mir? Jesus ist nämlich kein Antreiber, was immer um Leistung geht. Es geht auch um das fröhliche Zusammensein, wo man ihn geniessen kann. Jesus geniessen, das kann man auch. Und ich bin jetzt mega froh, für mich ist das wie eine neue Qualität. Vorher hatte ich das Büro daheim und jetzt haben wir das Gebetsräumchen. Das Büro da oben, da Gebetsraum, und ich war schon das erste Mal da unten gewesen. Ich kann mich da so, es geht mir richtig, ich kann mich richtig besser entfalten in dem Gedanken, was ich jetzt da euch weitergebe. Es hilft mir jetzt. Und ich denke, es ist gut, wenn man sich auch Gedanken macht, in welchem Umfeld hilft mir das, um mich ein bisschen, sag jetzt mal, legal vor Jesus. Also es geht darum, sein Angesicht zu suchen. Das Angesicht von Jesus zu suchen im Glauben. Und das Angesicht von Jesus, ich bin überzeugt, das ist der Ort, der Zugang zur grössten und tiefsten Lebensfreude. Ich sage es nochmal. Das Angesicht von Jesus ist der Ort, der Zugang zur grössten und tiefsten Lebensfreude, bin ich überzeugt. Und ganz interessant, dass der wichtigste Segen in der Bibel, der lautet so, habt ihr schon ein paar Mal gehört, aber schaut mal genau an. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Also ich bin überzeugt, wenn wir mitten im hektischen Alltag irgendwo ein paar Minuten rausnehmen und sagen, Jesus, jetzt suche ich dich. Jetzt suche ich dich, dein Angesicht. Und zu dem Stil, wie es vorher probiert haben, es kann auch ein bisschen anders sein, es muss nicht genau so sein. Aber wenn man das Angesicht von Jesus suchen, dann kann das sein wie ein Lichtstrahl mitten in eine Dürrezeit hinein. So eine Oase, seelische Dürre, mitten im Alltag. Und dass dann die Gnade und der Friede wirklich anfangen, das spürst du dann, das hilft dir im Moment. Vielleicht ist das Umfeld noch genau gleich. Aber irgendwie innerlich kommst du Kraft über. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, es wäre schon schön. Aber weißt du, ich habe einfach so keine Zeit. Ich bin tot. Total am Anschlag, zeitlich. Noch mehr, mag ich einfach nicht. Noch einen Termin mehr, mag ich einfach nicht. Und ich glaube, das ist das, was Jesus nicht will. Noch einen Termin mehr in der Agenda, der uns noch ein bisschen mehr seufzen lässt, ob dieser Last. Nochmal eine mehr, ja, nochmal schauen, wie wir es durchbringen. Ich glaube, das will Jesus nicht. Aber die Frage ist, was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Ich meine, man kann jetzt auch sehr selbstlos sein und sagen, ich bin jetzt einfach durch die Lebensfrage hin und her. Ich muss einfach. Oder ich kann einfach sagen, hey, nein, das ist mir so wichtig, das ist mein Antrieb, mein Benzin quasi. Und manchmal hat man ja schon den Eindruck, man sei sehr wichtig. Also, das geht mir auch so. Da hat man das Gefühl, ohne mich steht die Welt still. Oder? Ich bin ja wichtiger als der Papst. Und irgendwie muss ich all das Zeugs machen. Auch Business und so, man muss alles machen. Aber ich bezweifle, dass es wirklich immer so ist. Vielleicht sollte man dort und da mal den Mut haben, etwas zu delegieren, etwas versuchen zu verschieben oder sogar zu canceln. Klar, es gibt Momente und Phasen, die du auch nicht kannst. Ich meine, ein schreiendes Baby irgendwie, das kannst du nicht einfach, ja, genau, ein bisschen verschieben, zum Nachbarn bringen, gehen Leute, könntest du mal probieren, vielleicht würde es ja gehen. Aber es gibt so Phasen, aber ich glaube, in weiten Phasen haben wir gewisse Möglichkeiten irgendwo, wenn wir wirklich wollen, dass wir etwas Einmaliges nicht versäumen, nämlich das frohe, stärkende Zusammensein mit Jesus. Warum ist das so wichtig eigentlich? Weil das unsere Seele verändert. Das färbt, der Charakter von Jesus färbt auf uns ab mit der Zeit. Und das wird dann unser Verhalten, das nicht oberflächlich sich verändert, sondern unser Herz wird sich verändern. Und das ist das Entscheidende. Und dann wird man Jesus ähnlicher. Nicht, weil man von außen her sich ein bisschen mehr Mühe gibt oder ein bisschen mehr anstrengt, sondern weil es von außen, von innen her kommt. Und ich möchte euch einen Vorschlag machen. Die einen machen so etwas gang, wenn ich jetzt sage, immer wieder, das ist nichts Neues. Aber ich glaube, dass der eine oder andere, dass ich auch bis vor kurzem, weil ich das auch nicht so wahnsinnig kenne, die Art von Gemeinschaft, eben Bibel lesen, beten, Fürbitte und so, das haben wir dann schon noch genug Zeit, für das zu thematisieren. Das ist ganz wichtig. Aber die Art von Gemeinschaft, und ich möchte euch einen Vorschlag machen, tönt euch doch heute Nachmittag oder morgen. Nehmt euch ein paar Minuten und sucht in dieser Art Gemeinschaft mit Jesus. Kommt vor ihn und sprecht ihn an, sagt ihm, wer er für euch ist, wie froh ihr seid, ihn zu haben. Und vielleicht ist man mal stillen Moment, vielleicht liest man einen Psalm, ein paar Verse und dann betet es wieder. Einfach so vielleicht 10 Minuten. Macht doch das. Und vielleicht kann das etwas sein, ich empfehle es euch, was ihr immer wieder macht. Ich meine, wenn man hektischen Alltag hat, von morgen bis am Abend, vielleicht ja, gibt es sogar die Möglichkeit, man kann mal auf dem Klo, im Geschäft oder so. Ja, wenn du die Augen so machst, siehst du, stellst du dir vor, sagst du in der Gemeinde oder wo immer. Oder über den Mittag schnell 10 Minuten ein bisschen laufen. Ich weiss auch nicht. Einfach vielleicht mal probieren. Einfach ein Tipp, probiert doch das mal. Nehmt doch das mit von dem Morgen. Aber es geht noch weiter. Wir kommen nämlich jetzt noch zu der dritten Person. Und die war Meisterin gewesen in dieser Art von Gemeinschaft, nämlich Maria. Und von der Maria heisst es ja, dass sie schon etwas Außergewöhnliches gemacht hat. Ich lese nochmal den Vers. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl. Es war echte, sehr kostbare Narde. Und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Jesus ist ja wie die anderen auch zu Tisch gelegen, hat seine Füße nach hinten vom Tisch weggestreckt und darum ist ja Maria gut angekommen dort. Hat also dann seine Füße gesalbt mit einem Öl aus Narde. Und Narde ist eine Pflanze, die im Himalaya-Gebirge wächst. Hat also recht einen weiten Weg gehabt. Man hat aus dieser Pflanze dann ein fein duftendes Öl hergestellt. Und das war ein Importartikel, nimmt man an, aus Indien. Und das Öl, das Fläschchen, keine Ahnung, also irgendwo, das steht ja als Pfund, so das Fläschchen Öl, das war sehr teuer gewesen. Vers 5 heisst, das hat den Wert von 300 Denaren. Das ist der Jahreslohn eines Arbeiters. Das ganze Jahr geschafft, dann hättest du das Fläschchen kaufen können. Das heisst, mit anderen Worten, das Fläschchen, das ist heute, wäre etwa heute 70.000, 80.000 Franken wert. Haben Sie schon mal so ein teures Parfüm gehabt, liebe Frauen? Wahrscheinlich nicht. He? Und wenn, haben Sie es selber angespritzt und nicht irgendwie vorgegeben. Aber jetzt stell dir mal vor, eine Flasche Öl, die deinen Jahreslohn kostet. Und das hat Maria Jesus geschenkt. Was würdest du jetzt denken? Wenn ich würde sagen, hey, schenk Jesus deinen Jahreslohn 2017. Wahrscheinlich würde ich gerade rennen ins Bad und ein Fiebermesser holen. Sollen mal schnell schauen, ob alles okay ist bei mir. Es wäre das für uns undenkbar. Aber genau das hat Maria gemacht. Fragt man sich, wie hat sie das können? Das riesige Opfer. Es ist sicher nicht über Nacht gewachsen, dass sie die Bereitschaft bekommt. Das war das Ergebnis von dieser immer wiederkehrenden tiefen Gemeinschaft mit Jesus. Zeiten, wo sie immer wieder nur Jesus vor Augen hatte und links und rechts ausblendet hat. Und das hat sie wirklich gut beherrscht. Und das hat dann mit ihr dann das Formen im Herz. Und sie hat auch gewusst, der Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der lang ersehnte Messias. Und für den würde ich mein letztes Hemd geben. Jetzt kommt wieder so eine eklige Frage. Wie gross ist unsere Bereitschaft, im Opfer zu bringen? Und ich rede jetzt nicht von so alltäglichen Opfern, sondern ich möchte, dass wir uns mal selber fragen, wenn es um grössere Sachen geht. So ein bisschen Opfer, die dann unsere Agenda so richtig einen Einschnitt geben. Eine Veränderung an der Agenda. Oder auch im Bankkonto oder in der Kraftreserve. Wo sind solche Opfer für Jesus in meinem Leben? Vielleicht denken wir auch, ja, komm, mach jetzt weiter, nächster Punkt, wir haben es jetzt, ist gut. Wäre ja möglich, gell? Wenn wir jetzt gesetzlich wären, so richtig so gesetzlich, dann würde ich jetzt sagen, ja, so komm jetzt bis auf 10, mach jetzt, es geht um Jesus. Für den lohnt sich alles, hopp. Und wenn wir jetzt liberal wären, also genau auf der gegengesetzten Seite der Skala, dann würde ich sagen, ah, nur kein Druck. Nein, weißt du, kein Opfer. Es ist okay, wenn du das nicht möchtest. Einfach, dass es für dich stimmt und alles. Du lebst aus der Gnade und es ist alles gut. Dann haben wir die beiden Sicht wieder. Was machen wir jetzt? Sagen, beide könnten nicht unser Ansatzpunkt sein, aber beide haben einen Kern Ware drin. Wir haben das auch gemerkt. Haben beide ein kleines Kern Ware drin, beide. Aber es kann trotzdem nicht unser Ansatzpunkt sein. Ich glaube, unser Ansatzpunkt muss sein, wenn uns solche Opfer schwerfallen, dass wir uns fragen, warum ist das so? Und dass wir reingehen, reinhalten und sagen, ich brauche mehr Gemeinschaft mit Jesus. Ich brauche mehr Jesus-Liebe in meinem Herz. Die Liebe, die mein Herz verändert, meine Wertvorstellungen verändert. Dass ich da bereit bin dazu. Also nicht, du musst einfach noch ein bisschen mehr drücken, beißen. Sondern ich brauche ein verändertes Herz, das nur Jesus machen kann. Maria hat aber nicht nur Geld geopfert, wenn wir das gehört haben. Sie hat seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet. Jetzt die etwas längere Haare haben, habt ihr das auch schon mal gemacht mit euren Gästen? So etwas Ähnliches? Ich habe schon gedacht. Also ich habe ja keine Chance mit meinen Stimmchen. Aber ich habe es schon vermutet, weil ich meine, hey, hallo. Das macht man doch nicht. Maria, peinlich. Aber wisst ihr was? Das ist der Maria so etwas von egal gewesen, was die anderen denken. Sie hat einen Wunsch gehabt. Ich will meinen Herr Jesus verehren. Mit allem, was ich habe, was möglich ist. Und darum ist das eigentlich das Zeichen von einer riesengroßen Hingabe. Sie sich nimmt aber sie nimmt Haar. Also ja, sie nimmt es, gell? Sie hat es doch kurz runtergenommen. Sie hat lange Haare gehabt. und macht, entblößt sich eigentlich vor allen Leuten. Aber es war ihr egal. Es war eine Hingabe. Gewesen, total. Und das war keine Pflichthandlung. Gewesen. Sie hat das wollen. Es ist aus tiefstem Herzen gekommen. Und ich denke, wir dürfen das auch mal fragen, wie sie in unserem Herz aussieht. Möchtest du mehr Sehnsucht haben im Herz, um Jesus zu ehren? Vielleicht noch mehr als bis jetzt. Nicht, möchtest du noch ein bisschen mehr Kraft haben, zum Drucken, noch ein bisschen mehr beißen, sondern die Sehnsucht in dir spüren, zu sagen, ich will ihn verehren. Was kann ich noch, kann ich für ihn tun? Wenn ja, dann beten wir nach der Predigt für das miteinander. Oder beten auch selber noch. Bet für das. Mehr Sehnsucht für dich, Jesus, weckt es in mir rein. Es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist dir etwas aufzeigt, wo in dir dieser Sehnsucht im Weg steht, etwas, was wichtiger ist als Jesus in deinem Leben, und es verhindert, dass die Sehnsucht wachsen kann, steht wie an. Vielleicht eine Art Götz, etwas, was nicht gut ist. Und wenn dir der Heilige Geist es aufzeigt, dann möchte ich dir Mut machen, hau das ab. Im Namen von Jesus Christus hast du die Autorität und Kraft, das zu tun. Vielleicht auch mit Unterstützung von anderen Menschen, von Seelsorge oder so, aber probier es und mach es. Du wirst frei, dass Jesus dich mehr beschenken kann. Und das wird sich total lohnen. Die Folge von dem war, von dem eindrücklichen Opfer, der Duft vom Salböl hat das ganze Haus erfüllt, heisst es. Also überall hat man, in jedem Ecke, in jedem Zimmer, was ist da? Schmeckt das übrigens? Das duftige, aromatische Öl, das Parfüm. Alles nur wegen der Maria. Im ganzen Haus hat man es geschmeckt. Und genauso ähnlich ist es auch heute noch mit so grossen, außergewöhnlichen Opfern. Es ist einerseits für Gott ein duftender Wohlgeruch. Gott schmeckt das im Himmel und er sagt, hey, hast du gesehen? Schau mal dort, ihr lieben Engel, dort unten, oder wie er es dann sagt, gell? Also, habt ihr gesehen, Tamara, was sie gemacht hat für mich? Also er nimmt das wahr und er wird das nicht vergessen. Er nimmt zwar eine Freude. Und weiter ist es auch ein duftender Wohlgeruch in der Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig ermutigen. Denkt, wow, cool. Das ist wie so ein Rückenwind, was es gibt. Und ganz speziell finde ich es auch dann für die Kinder. Dass die Kinder sehen, hey, die so vernünftigen Erwachsenen, die sind so von Jesus begeistert. Oder vielleicht eine konkrete Person, dass der so ein unvernünftig grosses Opfer bringt. Der Gott muss wirklich genial sein. Ich glaube, das lohnt sich wirklich mit dem. Das ist so wertvoll. Wisst ihr, so ein Opfer ist, hat viel grössere Ausstrahlungskraft, bewirkt viel mehr als jede Predigt. Kann ich nur so lange da brüten und beten machen? Ich kann es nicht toppen, ich will es auch gar nicht. Das wirkt etwas in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in der Familie. Das ist mega. Wir haben also im Text drei Personen. Wir haben Martha, die Jesus dient und anderen. Das steht so wie der alltägliche, allgemeine Dienst. Dann der Lazarus, der hat es besonders streng gehabt. Mit seiner aber merkt ihr, es ist eigentlich nicht so streng, aber es ist für uns doch irgendwie mühsam. Genau das. Auch. Aber es ist ganz wichtig, die unbekümmerte Zeit mit Jesus, sich an ihm zu freuen, ihn besser kennenzulernen. Und dann Maria mit dieser außergewöhnlichen, grossen, mit dieser Opfergabe, die aus einer tiefen Liebe herauskommt. Nicht aus einem Treiben, ich muss jetzt, sondern aus einer Liebe, ich will. Und alle drei zeigen uns Entscheidendes. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt bei uns, wo wir dran sind, so persönlich in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, könnte das Wichtigste sein, dass wir neu lernen, die Zeit mit Jesus zu geniessen wie der Lazarus. Weil aus dem raus dann das andere auch noch mehr entfacht wird. Dass wir uns bewusst machen, wer er für uns ist, wie wertvoll, dass wir die Quellen anzapfen, die unser geistliches Leben nährt. Und wenn wir immer wieder mal so miteinander zu Tisch liegen, dann füllt uns Jesus, beschenkt uns und das fließt weiter zu anderen. Und unser Leben wird auch mega wertvoll für andere. Und das wünsche ich mir, dass wir uns alle miteinander so entwickeln und uns helfen dabei. Amen. Ich möchte gerne beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen für die Geschichte, deinen Besuch bei den drei Geschwisterten. Und ich danke dir viel mal, dass du uns so viel zeigst, so viel Tiefgang in diesen paar Versen. Und hilf uns, Herr Jesus, dass wir jetzt den einen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dass wir den mitnehmen können. Dass wir ihn nicht da lassen und liegen lassen und vergessen, sondern dass wir ihn wirklich einfach mitnehmen und knagen daran. Herr Jesus, und etwas würde ich speziell bitten. Und jedes von uns, der das auch sieht, darf wirklich fest mitbeten im Herz. Bitte schenk du uns eine grössere Sehnsucht, dich zu verehren. Bitte weck das in mir, weck das in uns rein, dass das noch mehr einfach ein Thema ist und ich noch mehr bereit bin dazu. Du meine Wertvorstellungen anpassen, dass es von dir her gut ist und stimmt. Und bitte schenk den Mut, auch im Alltäglichen zu dienen. Schenk Bereitschaft, grosse Opfer zu bringen und vor allem auch die Zeiten mit dir, dass wir es dir immer nehmen können. Du bist ein guter Gott, du kannst uns so viel lieben. Amen.